Ihr Lieben, heute sprechen wir über eine Milliardenidee. Und zwar, wenn sozusagen nicht mehr Ziel der Hafen ist, sondern das Schiff. Wir sprechen über den größten Kreuzfahrtanbieter der Welt. Lieber Karl Christian, du bist ja Segler, ja, wie wir ja auch in der letzten Folge gelernt haben, wie ich ja ebenfalls. Kreuzfahrten scheinen mir da relativ weit weg zu sein, richtig?
Das stimmt. Das stimmt. Also ich habe tatsächlich schon Kreuzfahrten gemacht. Ich stehe dazu. Fand es auch ehrlich gesagt durchaus interessant. Also da gibt es vielfältige Erlebnisse, die mich da positiv und negativ beeindruckt haben, über die wir sicher noch reden werden. Aber wenn man das gerade auch im Kontext der letzten Folge und der Budgets und der Sinnhaftigkeiten, die wir da diskutiert haben, nochmal reflektiert, ist es nahezu folgerichtig, dass wir jetzt über Kreuzfahrten und Kreuzfahrtunternehmen reden, weil da wird noch viel mehr Geld aufs Wasser gebracht als im America's Cup.
Also ihr Lieben, seid gespannt bei Benzmann.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bay Benzmann, dem Management und Leadership Podcast. Wir sprechen über Transformation, wir sprechen über Innovation, wir sprechen über die Besten der Besten in unserer Nummer 1 Staffel und bleiben auf dem Wasser, nachdem wir in der letzten Folge über die älteste Seglerregatta der Welt gesprochen haben, den America's Cup, sprechen wir jetzt über den größten Kreuzfahrtkonzern der Welt. Und zwar werden wir gemessen an Marktanteilen über Royal Caribbean International sprechen, was ja eigentlich nicht so richtig korrekt ist, weil Carnival, wenn du jetzt mal alle Carnival-Unternehmen sozusagen zusammennehmen würdest, du dann auch gut bei 50% Marktanteil sein würdest. Trotzdem picken wir uns jetzt mal die Nummer Uno aus. Royal Caribbean International mit 19,1% Marktanteil. Auch vor dem Hintergrund, dass besagter Kreuzfahrtanbieter gerade sozusagen die Superklasse abgeschossen hat mit der Icon of the Seas, die Anfang des Jahres, ihr habt vielleicht auch die Bilder gesehen, in See gestochen ist. Vielleicht mal vor Ort, vorab, lieber Karl Christian, du hast ja auch schon Bilder von der Icon of the Seas gesehen. Was hast du dir als erstes gedacht, als du dieses Kreuzfahrtschiff gesehen hast, welches ja vor allen Dingen hintenrum ja ein bisschen anders aussieht als andere Schiffe?
Ja, also so oder so ähnlich muss Utopia ausgesehen haben, habe ich mir gedacht. Also das ist schon, das hat mit einem Schiff jetzt im ersten Moment nicht mehr arg viel zu tun. Das sieht eher aus wie Atlantis vor dem Untergang. Und ja, also wenn man sich die Größenverhältnisse und die Anzahl der Menschen, die da auf doch relativ überschaubarem Raum zusammengepfercht sind, betrachtet, dann ist das ja tatsächlich noch nicht mal mehr eine Kleinstadt, sondern tatsächlich eine relevante Stadt. Und das Interessante ist ja auch, die liefern ja auch die Infrastruktur mit.
Es ist völlig irre. Also ihr Lieben, deshalb lasst uns mal kurz über ein paar Eckdaten von der Icon of the Seas sprechen, also dem neuesten Spross aus dem Royal Caribbean Konzern, über den wir heute in unserer Podcast-Folge ausführlicher sprechen werden. Also, das Schiff ist 365 Meter lang, 67 Meter breit. Es hat 20 Decks, mein Lieber. 20 Decks, also jedes Deck entspricht sozusagen einem Stockwerk, ja?
Ja.
Das heißt, damit ist dieses gesamte Schiffchen 5-mal größer als die Titanic.
Tja.
Das ist schon unfassbar. Fast rund 5.690 Passagiere.
Wie viele Restaurants?
Nach meinem Kenntnisstand um die 40. Also um die 40 ist, ja. Ja, was willst du denn noch machen? Außer lecker essen den ganzen Tag, ja.
Da gibt es wahrscheinlich einen Lieferservice auch auf dem Ding.
Ich würde es ehrlich gesagt nicht ausschließen, aber es ist schon brutal. Naja, es hat Wasserrutschen.
Tja, an Bord, das ist
was ja auch immer, was immer natürlich auf dem Wasser wichtig ist, dass du eine Indoor-Eisbahn hast.
Ja, das ist ganz wichtig.
Das ist enorm, ja. Also bevor du einen bevor du einen Eisberg ansteuerst, schlitterst du lieber auf deiner eigenen Eisbahn rum. Die Icon of the Seas hast den größten Pool auf See mit 150.000 Litern Wasser. Sogar einen eigenen Skywalk mit Seilstrecke. Also du kannst dann dich dann sozusagen am Schiffchen entlang hangeln wie an einem Klettersteig, ja. Und natürlich gibt es dann für Familien und Kinder eigene Bereiche, Bars und Lounges und sportliche Aktivitäten. Es gibt sogar einen Surf-Simulator. Ich habe auch schon von Schiffchen gehört, die eine Kartstrecke an Bord haben und so weiter und so fort. Es ist schon abartig, was da abgeht, ja. Und nochmal zurück zu diesen 5.690 Passagieren. Also jeder Passagier möchte ja auch irgendwie bedient werden. Es muss um sein Wohl gekümmert werden. Also das heißt, du hast da auch nochmal eine fette Crew mit an Bord. Die beträgt so ungefähr 2.350 Leute. Ja. Wie krass ist das denn?
Ja.
Ihr Lieben, ihr hättet jetzt einfach Karl-Christians Äuglein sehen müssen, ja. Die gingen ganz klein, von ganz klein immer weiter und weiter auf. Ne?
Nee,
plötzlich hat er mich mit Riesenäuglein angeschaut. Nein. Ja, weil, also jetzt mal ohne Witz, das ist ja schon brutal, ja. Also auch mit Wassersport, um das mal kurz abzuhaken, hat das ja natürlich nichts zu tun.
Nein, das hat mit vielem nichts mehr zu tun. Ich meine, es steht zu hoffen, dass wir dann tatsächlich diese überfallartigen Entleerung dieser Kreuzfahrtschiffe in Venedig oder ähnlichen sensiblen Orten nicht mehr benötigen, weil so viel Entertainment an Bord ist, dass du überhaupt keine historischen oder sonstigen relevanten Orte mehr anlaufen musst. Und da stellt sich einzig tatsächlich ja noch die Frage, wozu?
Wozu und warum überhaupt? Und da können wir durchaus mal einen kleinen Rückblick wagen, ja, weil das Thema Kreuzfahrten ist natürlich nicht so neu, gibt's ja schon seit einer Ewigkeit. Vor allen Dingen noch bevor es Flugzeuge gab, ja, ist ja klar.
Ach was?
und Kreuzfahrten, ja, aber muss man schon sagen, Kreuzfahrten.
Schon ein richtiger Bildungspodcast.
Ja, ich merke schon, mir wachsen auch schon die Fuchsöhrchen, ja. Naja, aber Spaß beiseite, Kreuzfahrten war natürlich ein Zeitvertreib für die Schönen und Reichen. Also du musstest schon richtig Asche haben, um mit der Kreuzfahrt, um an den Kreuzfahrten teilnehmen zu können. Und du musstest vor allen Dingen noch eine zweite Komponente mitbringen. Und zwar war das
Zeit.
Richtig, ja, genau.
Sehr gut.
Asche und Zeit, eine fantastische Kombination, ja. Und dann konntest du dir diese Kreuzfahrten reinziehen.
Aber haben sich die Kreuzfahrten nicht aus dem normalen Reiseverkehr entwickelt?
Du meinst aus dem Handelsverkehr, oder was?
Ja, also und aus dem Reiseverkehr. Also
übrigens, Handelsverkehr, die Kreuzfahrten, ja,
ja,
machen ja insgesamt von dem Ausstoß, ja,
ja, ja,
nur 1% aus. Vom gesamten Handelsverkehr, ja, den du so auf den Meeren, ja, hast, ja. Also das vielleicht mal vorweggeschickt. Aber natürlich, klar. Also ich kann mich erinnern, mein Onkel, ja, ist von Hamburg, ja, mit einem Handelsschiff übergesetzt nach England.
Aha.
Und ist dort dann ansässig geworden.
Ich dachte jetzt, da käme irgendwie eine unglaublich weite Strecke, weil England schafft ja auch mit dem Segelschiff. Also
für,
ja,
unsere Familie aber, war das schon ein weiter Sprung.
Okay, ja. Also, aber okay, verstanden.
Achso, ja, genau. Ich wollte ja eigentlich nochmal sagen, wo kommt das Ganze her?
Ja, genau.
Ja, oder beziehungsweise, wie haben sich diese Kreuzfahrten auch entwickelt, beziehungsweise die Art, wie Kreuzfahrtschiffe gemacht worden sind, das entsprang eigentlich im Großen und Ganzen einer sehr, sehr revolutionären Idee, und zwar von dem Spross einer israelischen Rederfamilie von Ted Arison, der vor Jahrzehnten sich eben die Frage gestellt hatte, das war 1972, was wäre denn, wenn nicht der Hafen, sondern das Schiff selbst das Ziel einer Kreuzfahrt wäre?
Okay, verstanden. Und damit kippt die Fortbewegung über die Meere, also der normale Reiseverkehr, kippt dann praktisch in das Entertainment auf See.
Ganz genau. Also, besagte ist Chef von Carnival, ja, und der kaufte quasi das erste Carnival-Kreuzfahrtschiff und benannte es nach dem berühmten Karneval von New Orleans nach Mardi Gras, ja. Mhm. Und dort ist im Prinzip sozusagen die moderne Kreuzfahrtindustrie entstanden. Denn damals wurde schon auf diesem Schiffchen einiges geboten, was eben sonst bis dahin nicht bekannt war. Also plötzlich ist der Weg das Ziel, ja. Und wenn wir uns jetzt mal die Nummer 1 oder schauen wir uns einfach mal die Erstplatzierten an im Kreuzfahrtschiffbereich, dann sprechen wir hier natürlich über einen Milliardenmarkt. Mhm. Also mit einem Anteil von 19,1% sprechen wir heute über die Royal Caribbean International. Auf Platz 2 ist die Carnival Cruise Line, auf Platz 3 die MSC Cruises, auf Platz 4 Norwegian Cruise Line, dann Platz 5 Costa Corsair. Platz 7, AIDA Cruises, und vielleicht noch Platz 10, die TUI Cruises mit 2,4%, AIDA mit 5,4%. Wir kennen alle die Bilder von AIDA mit den großen Glubschäuglein vorne am Bug und dem Kuss München. Wir sind ein bisschen abgeschlagen, was die Marktanteile hinten angeht. Wie kann man das erklären? Glaubst du, das liegt auch daran, dass vor allen Dingen die Europäer erst so allmählich das Kreuzfahrtgeschäft für sich entdecken? Also sozusagen nach den Amerikanern, aber vielleicht noch vor den Chinesen?
Ja, ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich hatte die erste Kreuzfahrt meines Lebens auch in der Karibik unternommen, auf einem amerikanischen Schiff. Und da waren auch tatsächlich fast nur Amerikaner. Es war zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und da war Kreuzfahren tatsächlich nicht besonders bekannt und en vogue in Europa. Und ich kann mich erinnern, zu der Zeit war ich beim Club Mediterranee Animateur, dass ich Ähnliches auch wahrgenommen, also eine gewisse Ähnlichkeit wahrgenommen hatte zwischen den Strukturen in einem Club. Also damals gab es eben Club Mediterranee, Club Aldiana war damals noch ganz groß, und dann kam der Robinson Club, eine sehr deutsche Variante. Aber ich habe dann sehr große Parallelen wahrgenommen zwischen Club Mediterranee und dem, was da auf dem Wasser stattfand. Und kurz drauf hat dann tatsächlich auch der Club Mediterranee ein Schiff etabliert, als einer der ersten. Und von daher, ja, die Tendenz, glaube ich, war bei den Amerikanern, die ohnehin ja so ein Full-Service, Präferenz mit in den Urlaub bringen. Da passt natürlich Kreuzfahrt extrem gut, kam, glaube ich, stärker über die Amerikaner, ist aber in der Zwischenzeit ja auch stark europäisiert. Und die Reviere sind ja auch traditionell klar. Man ist im Winter in der Karibik und im Sommer im Mittelmeer. Also sofern da noch Platz ist für alle. Also die ganz Großen haben ja im Mittelmeer auch kaum mehr eine Relevanz, die ganz großen Schiffe, weil sie tatsächlich keine entsprechenden Anlaufstationen mehr kriegen. Aber da gibt's ja auch, wie üblich, wir haben ja kürzlich auch eine Serie über Megatrends gehabt, gibt's ja auch immer den Gegenspielertrend. Es gibt ja umgekehrt auch Reedereien, die sitzen auf ganz kleine Schiffe und sehr viel Exklusivität. Das geht dann mehr so Richtung Expeditionskreuzfahrt. Aber das ist doch durchaus ein relevanter Zweig und vielleicht sogar in der Profitabilität noch höher einzuschätzen, weil die gigantischen Baukosten für die Schiffe nicht da sind. Andere Volumina da sind und die Kreuzfahrten noch viel, viel teurer sind, wenn man auch eine andere Kundenklientel ansteuert.
Witzigerweise sind hier die nordeuropäischen Kreuzfahrten recht beliebt, ja? Ja. Also hier sozusagen Polarlichter gucken.
Ja, genau. Und ja, das sieht man ja auch am Erfolg der Hurtigrouten. Mhm. Also das ist ja auch eine große Reederei in der Zwischenzeit, die weit mehr anbietet als die reine Hurtigrouten.
Also, wir sprechen über Kreuzfahrtkonzerne. Die Carnival-Gruppe ist heute nicht das Thema, die rund 50% des Marktanteils ausmacht, sondern wir widmen uns der Numero Uno, die für sich genommen den höchsten Anteil hat, den Royal Caribbean International. Und hier müssen wir, lieber Karl Christian, ja nicht nur über die Icon of the Seas sprechen, sondern wir müssen einfach auch mal über ein paar Kennzahlen sprechen, was das Unternehmen angeht. Ja. Alle Kreuzfahrtkonzerne hatten natürlich in die Röhre geschaut, als Corona war.
Brutale Einbrüche, ja.
Brutalst, ja. Da schauen wir doch mal drauf. Mittlerweile sieht natürlich wieder alles viel, 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 viel besser aus, wenn wir uns nur mal das weltweite Passagieraufkommen im Kreuzfahrtmarkt anschauen. Hatten wir 2023, und wir sprechen hier von Millionen, ja, 31,7 Millionen Kreuzfahrtpassagiere. Irre.
Wenn ich da anschließen darf, was mich sehr gewundert hatte in der Vorbereitung auf den heutigen Call, auf den heutigen Podcast, Entschuldigung, ist, dass ich andere Umsatzgrößen erwartet hätte.
Ehrlich?
Also wenn ich drauf schaue, Royal Caribbean Cruises hatte 2023, also nach Corona, 13,9 Milliarden Umsatz. Da hätte ich 30 oder 40 erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Und
das ist jetzt
aber
noch der All-Time-High, muss man ja
genau,
auch sagen.
Genau,
ja,
also richtig.
2023,
genau,
ja.
Kam aber 2019, also vor Corona, auch nur von 10,9 Milliarden. Also noch beeindruckender. Und ganz spannend finde ich, dass während Corona ging das dann runter, 2020 auf 2,2 Milliarden, 2021 sogar nur 1,5 Milliarden. Und wenn man dann schaut auf die Personalstruktur, dann wird man ja erwarten, dass die 2020 massiv restrukturiert hätten. Mhm. Haben sie aber gar nicht. 2019, also letztes Jahr vor Corona, hatten die 85.400 Mitarbeiter. Und 2020 hatten die 85.000 Mitarbeiter, also 400 weniger. Mhm. Und 2021, also auch zweites Jahr Corona-Pandemie, hatten die immer noch 85.000 Mitarbeiter. Also das finde ich höchst beachtlich. Mhm. Und offensichtlich gibt's da, und wir betrachten ja die Kreuzfahrtunternehmen per se unter Nachhaltigkeitsaspekten immer ganz, ganz kritisch. Mhm. Aber dass die hier so ein hohes Commitment haben und im Prinzip ihr Personal durchgezogen haben, obwohl sie praktisch noch 10% ihres Ausgangsumsatzes überhaupt machen konnten, nämlich von 10 Milliarden eine. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert.
Und die haben natürlich ein fettes Minus eingefahren.
Ja.
Schau mal hier, 2019 hatten sie noch 1,8 Milliarden plus gemacht, ja?
Ja.
Und 2020 hatten sie ein Minus von
5,8.
Und
wobei das erstaunlich wenig ist für das, wie wenig Umsatz die gemacht hatten. Also wie effektiv die Stilllegung der Schiffe und das Freisetzen des Personals offensichtlich funktioniert hat. Also Freisetzen des Personals meine ich nicht entlassen, das haben sie offensichtlich nicht getan, sondern tatsächlich die praktisch mit runtergefahren zu haben.
Wenn du jetzt innerhalb einer solchen Corona-Pandemie, sagen wir mal, über den Daumen gepeilt, 12 Milliarden Minus machst, ja, 2023 wieder mit 1,6 Milliarden ein Plus machst, plus noch solche Investitionen tätigst, wie eine Icon of the Seas, ja, was besagtes Schiffchen ist, über welches wir eingangs gesprochen haben, was ja auch ein bisschen was gekostet hat, nämlich jenseits einer Milliarde, muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie attraktiv ist eigentlich diese Kreuzfahrtbranche zu bewerten? Ich glaube, dass die erst noch so richtig abgeht, mein Lieber.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch, aber ich glaube, sie wird sich verändern. Also ich denke, sie wird auf der einen Seite diesen Gigantismus weiterfahren. Das sieht man ja auch bei den im Bau befindlichen Schiffen, die alle in der Größenordnung der Icon of the Seas sich bewegen. Ich glaube aber, diese gegenläufige Bewegung, die wir angesprochen hatten, kleinere, intimere Schiffe, auch mit mehr Bildung und mehr Reiseerlebnis, glaube ich, werden ihre Daseinsberechtigung bekommen. Ich glaube, das wird eine relevante Gegenbewegung sein. Und da komme ich zu einem zweiten Erlebnis bei einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Ich fand es schon relativ cool, dass du in Mallorca eincheckst, dann nach Italien transportiert wirst, Rom siehst und besichtigen kannst, dann in Cannes bist, dann in Barcelona bist und dann wieder auf Mallorca zurück. Und du musst kein einziges Mal den Koffer packen und hast überhaupt keinen Stress mit der Reise. Der größte Effekt ist eigentlich tatsächlich das Aus- und Einschiffen dann vor den jeweiligen Destinationen, wo das Programm an Land stattfindet. Aber das ist schon herrlich entspannt. Also wenn man sich die gleiche Reise jetzt angetan hätte mit dem Flieger und 5 unterschiedlichen Hotels, das wäre deutlich stressiger gewesen und wahrscheinlich, ehrlich gesagt, im Ergebnis auch kaum ökologischer. Mhm. Also da gibt's schon auch Aspekte, die hier ein Stück weit auf diese Kreuzfahrt positiv einwirken. Wie gesagt, ich glaube, das ist mit einer Icon of the Seas nicht mehr relevant, weil die ist definitiv zu groß für derartige Strukturen. Und zum anderen bietet sie ja offensichtlich an Bord so viel, dass wahrscheinlich auch keiner mehr an Land möchte. Aber sei es drum, ich glaube, der Kreuzfahrttourismus hat eine Relevanz, hat auch eine nicht wegzudiskutierende Relevanz, wird sich aber wahrscheinlich doch weiter differenzieren.
Mhm. Lass uns mal vielleicht hinter die Motivation schauen, ja, warum Kreuzfahrten so gefragt sind. Du hast natürlich schon auf der Welt viel Unruhe, ja. Und du hast trotzdem aber das Bedürfnis der Menschen, dass sie mal ihrem Alltag entfliehen können. Wie bringst du das am besten zusammen? Am besten doch in der Tat in einem kontrollierbaren Raum. Und was eignet sich denn dafür besser als jetzt beispielsweise ein solches Schiffchen? Du bist in deiner eigenen Bubble, du bist in deiner eigenen Seifenblase, ja. Du hast alles, was du brauchst, permanent an Bord. Du musst dich nicht um irgendein Einchecken, Auschecken, wie auch immer kümmern, irgendwelche Reisewege dazwischen, Taxichartern, Flieger, Flugplätze, Sicherheitskontrollen und so weiter und so fort. All das, glaube ich, empfinden immer mehr Menschen als unsichere Komponenten oder vielleicht auch als Belastung. Und wir reden hier witzigerweise ja nicht nur über ältere Zielgruppen, sondern insbesondere auch jüngere Zielgruppen. Auch das haben Studien mittlerweile schon gezeigt. Interessieren sich mehr und mehr für Kreuzfahrten. Es gab mal eine Studie in den Vereinigten Staaten, muss man sagen, halt unter jüngeren Amerikanern, bei welchen über die Hälfte gesagt hatte, ja, finde ich grundsätzlich interessant. Da passiert ja was.
Ja, ich glaube schon, dass die Netto-Erlebniszeit auch gar nicht so schlecht ist für den Urlaub. Also wie gesagt, du hast eben besprochen oder angesprochen, es sind deutlich weniger Reisezeiten, du hast weniger administrativen Aufwand. Das ist alles tatsächlich zahlt auf dein Urlaubserlebnis ein. Sicherheit spielt sicher auch eine Rolle, wobei ich ehrlich gesagt die Sicherheit auf Kreuzfahrtschiffen nicht nur wegen der Costa Concordia und dem Unglück, das sich ereignet hatte, immer so ein bisschen kritisch sehe. Also wenn man da mit eigenem nautischen Know-how sich an einem Kreuzfahrtschiff bewegt und dann so das Verhältnis der Personen zu den Rettungsbooten, was ja ein Titanic-Thema ist, oder auch die Notwendigkeit, das Schiff schnell zu entleeren, so vor Augen führt, dann bleiben da immer irgendwie so ein bisschen bei mir auch Restzweifel. Ich gehe fest davon aus, und die letzten Unglücke haben es ja auch gezeigt, dass die Kreuzfahrtbranche da viel dazugelernt hat und auch in der Lage ist, Feuer oder Ähnliches zu beherrschen auf den Schiffen. Aber gleichwohl, es bleibt natürlich mit knapp 10.000 Menschen auf einem relativ definierten Raum doch durchaus auch ein gewisses Wagnis. Vielleicht ein ganz anderes als zu Zeiten der Titanic, aber wie gesagt, da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir sicher sind vor einem weiteren Kreuzfahrtunglück.
Wollen wir es nicht hoffen, mein Lieber. Ja, aber nochmal zu dem Trend. Also Kreuzfahrten bringen einerseits eine gewisse Bequemlichkeit in Verbindung mit Reisen zusammen. Das ganz bestimmt, dass du viele Möglichkeiten an Bord hast, dich zu zerstreuen und bloß mit der buckligen Verwandtschaft dich zu unterhalten, bringt vielleicht auch noch seine Vorteile mit. Was ja auch bisweilen gesagt wird, ist das Thema Kontrollierbarkeit der Kosten. Ja, mhm. Also ist ja auch klar, du buchst dein Ticket und alles an Bord ist sozusagen all in. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so unwichtig, ja.
Absolut.
Wenn du heutzutage einen Urlaub machst, ja. Du kennst diese vielen Fallen, ja, die man absolut heutzutage reintappen kann und ist dann alles andere als glücklich, nicht wahr?
Ja, also absolut. Es ist ja praktisch wie ein Freizeitpark oder ein Ferienclub auf See. Also das ist definitiv so. Also man hat da schon die optimale Aussteuerung von Entertainment, Kulinarik mit, wie gesagt, einem fest zugeordneten Hotelzimmer. Das ist schon, was Bequemlichkeit angeht, was Komfort angeht, nicht zu überbieten. Das ist so.
Ja, und wie gesagt, auch jüngere Zielgruppen werden abgeholt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, was ganz genau diese Studie war. Das waren Daten des Institutes Civic Science Center, die hier ermittelt haben, wie viel Prozent der 18- bis 24-Jährigen grundsätzlich an einer Kreuzfahrt interessiert sind. Also sprich eine Befragung in Amerika, und da sind es 69%, also deutlich über 50%. In der Tat gibt es ja auch, wenn du soziale Medien verfolgst, gab es ja auch unfassbare Hypes. Es gab ja auch mal verschiedene Shorts, die zu sehen waren, beispielsweise auf TikTok über die Serenade of the Seas, ja, mhm, wo dann locker mal 350 Millionen Reichweite erzielt worden sind mit Shorts sozusagen über ein Kreuzfahrtschiff. Da kannst du mal sehen, wo und wie da eigentlich im Hintergrund die Post abgeht. Wir haben über Motivation gesprochen, ja. Wir haben über die Größe der Unternehmen gesprochen, was ja schon auch auffällig ist, dass die ersten beiden, also die Royal Caribbean und Carnival, dass die beide ihre Flagge in Miami haben. Mhm. Tja, warum eigentlich? Warum eigentlich und warum spricht man eigentlich auch ganz gerne von sogenannten Billigflaggen? Ja, denn Carnival fährt übrigens ja unter der Flagge Panamas und Royal Caribbean fährt eigentlich unter der Flagge von den Bahamas. Ursprung war ja, glaube ich, eigentlich aus der Zeit der Prohibition.
Ja, genau. Also ursprünglich ging es los, dass man tatsächlich auf den Schiffen eben Alkohol anbieten wollte und dementsprechend eine Ausgangsdestination brauchte, wo tatsächlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen bessere sind. Irgendwann mal gab es dann ähnliche Motivationen, nicht mehr aus der Prohibition, sondern aus dem Steuerrecht, dass man eben gesagt hatte, ich nehme die steuerbegünstigten Oasen als Ausgangspunkt, weil dort die entsprechenden Unternehmensgewinne niedriger besteuert werden. Und die Haftungsregime spielen natürlich durchaus eine Rolle, auch für die Kreuzfahrtanbieter, weil wir natürlich relativ viele Themen im Reiserecht haben, mal die falsche Kabine bekommen oder fand's Essen schlecht und so weiter. Auch da kann es durchaus Sinn machen, in einer anderen Destination praktisch als Vertragsort untergebracht zu sein, wobei das sich zwischenzeitlich eigentlich nicht mehr als relevant bewahrheitet.
Du hast darüber gesprochen, dass natürlich besagte Kreuzfahrtschiffe mittlerweile im Fokus stehen, ja. Also vor allen Dingen, was Umweltbelastung angeht, aber auch was Belastung solcher Städte wie Venedig und dergleichen angeht, ja. Es scheint hier nicht mehr so richtig zeitgemäß zu sein.
Ja, es ist aber, ja, weil ich weiß es eben tatsächlich nicht. Ich glaube, da wird eben auch sehr viel Halbwahrheit argumentativ transportiert. Also logisch sieht es besorgniserregend und auch nicht besonders ästhetisch aus, wenn ein Kreuzfahrtschiff den Markusdom komplett abdecken kann in Venedig. Und dass das vom Wellenschlag her die Lagune kaputt macht, ist, glaube ich, auch jetzt keine wirklich neue Erkenntnis. Aber das Thema, würden so viele Leute individualreisend eine höhere Umweltbelastung oder eine niedrigere Umweltbelastung auslösen, da bin ich mir eben tatsächlich nicht sicher, wie diese Rechnung ausgehen würde, weil, wir haben es ja vorhin beschrieben, an meiner Reise quer durchs Mittelmeer, wenn ich da jeweils geflogen wäre und mit Taxis etc. durch die Gegend transportiert worden wäre, ich weiß nicht, ob die Umweltbelastung dann, wenn das jeder gemacht hätte, größer oder geringer wäre. Das wäre ja aber der relevante Vergleich. Also den Vergleich müsste man dann tatsächlich erziehen.
Und du hast natürlich nochmal eine andere Sichtbarkeit. Das ist ja klar, so ein Kreuzfahrtschiff sieht einfach anders aus als 30 Starts und Landungen von irgendeinem Airbus 380 oder so.
Genau.
Also hier geht es quasi auch um die Adressierbarkeit, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz haben sich ja auch die großen Kreuzfahrtanbieter durchaus auf die Zahlen, auf die Flaggen geschrieben, ja, dass sie natürlich möglichst wenig Emissionen erzielen wollen in den nächsten Jahren. Wie realistisch ist das? Du hast ja heute schon beispielsweise auch bei einer Icon of the Seas, hast du ja schon in Teilen ja auch den Gasantrieb, ganz klar. Wird es so sein, deiner Einschätzung nach, dass umweltverträglichere Technologien dazu beisteuern werden, dass Kreuzfahrten noch ein stärkeres Massenphänomen sein werden als heute?
Ich glaube, dass die neuen Schiffe schon mit einem anderen Umweltbewusstsein entwickelt wurden als die älteren. Also wenn wir ein Problem haben, dann sind es die älteren Schiffe. Wo man ja sieht, wenn dann die Dieselaggregate voll durchlaufen, um die Klimatisierung im Schiff zu halten. Und man sieht da vor Nizza diese qualmenden Kreuzfahrtschiffe. Das scheint mir das größere Problem zu sein. Also, dass man bei den neuen Schiffen irgendwie auch gerade mit dem Antrieb und auch der Bewirtschaftung schon versucht, vieles besser zu machen, vieles umweltbewusster zu machen, das ist ganz sicher so. Ich habe tatsächlich ein Erlebnis gehabt damals bei der Mittelmeerkreuzfahrt, das ich auch sehr beeindruckend fand. Das war in dem Fall ein deutsches Schiff. Und dann wurde in Livigno wurden Vorräte gebunkert und da kamen deutsche LKWs mit deutschen Produkten. Und das fand ich sehr besorgniserregend. Also dass man tatsächlich da Waren von Deutschland nach Italien karrt, um das Boot zu versorgen, zum Beispiel eben mit Milch. Das fand ich sehr beeindruckend und auch durch nichts gerechtfertigt. Also von daher, da gibt's schon relativ viele Hebel, das auch komplett anders und umweltverträglicher zu gestalten. Wenn ich es richtig weiß, gibt's da aber auch Initiativen der Anbieter, sich auch stärker mit vor Ort Versorgung zu beschäftigen, stärker auch darauf zu achten, dass der Tourismus, den sie mitbringen, sozial verträglich ist oder umweltverträglich ist. Das findet, glaube ich, tatsächlich alles statt. Und für die Kreuzfahrtkonzerne geht es ja aber auch tatsächlich darum, dass sie eben diese Herausforderung annehmen, weil wenn sie die nicht annehmen, dann verlieren sie, glaube ich, strukturell schon Kundengruppen auch, die ihnen altersbedingt jetzt dann irgendwann mal tatsächlich auch verloren gehen.
Ja, und da ist natürlich auch die Anforderung und die Erfordernis, ganz eng mit den Werften, also sprich mit den Bootsbauern zusammenzuarbeiten. Also Maya Tuku beispielsweise, die Maya Werft, ist ja hier ein ganz bekannter Name, welche ja auch die Icon of the Seas gebaut haben, die wiederum denken ja schon auch darüber nach, die Stromversorgung mit Brennstoffzellen zu organisieren. Ist, glaube ich, noch nicht zugelassen, ne? Aber das kann natürlich schon auch nochmal technologisch die gesamte Branche nach vorne treiben.
Klar, absolut.
Absolut. Dieser Gigantismus, von dem du gesprochen hast, ich glaube tatsächlich, dass der auch erstmal beibehalten wird, weil es letztendlich wirtschaftlich Sinn macht. Ja, je mehr Leute du in einem kleineren Raum sozusagen zusammenpferchen kannst, desto rentabler wird auch die ganze Geschichte auch in der Zukunft sein. Aber ich glaube, es ist auch unumstritten, dass die gesamte Branche, vielleicht auch die gesamte Tourismusbranche, auf mehr Nachhaltigkeit hinsteuern will und muss, weil die Leute ja letztendlich auch mit einem guten Gewissen reisen wollen, richtig? Mhm. Mein Lieber, also dann lass uns nochmals abschließend auf die Entwicklung von Royal Caribbean schauen, wo auch die gesamte Kreuzfahrtbranche sich hinentwickeln wird. Du hast von vom Aussperren sozusagen von Kreuzfahrtschiffen gesprochen, dass sie an bestimmten Stellen gar nicht mehr rein können oder dürfen. Ja, ich sag mal, eine Strategie, die ja beispielsweise Royal Caribbean fährt, ist, dass du dann halt einfach deine eigene Privatinsel hast. Ja, also Royal Caribbean hat beispielsweise eine eigene Privatinsel, die Perfect Day Coco Cay auf den Bahamas. Ja, fährst du einfach mit deinem Schiffchen dahin. Schleuderst den Anker raus und ja, da hast du deine Ruhe.
Ja, ja. Also kann man alles machen. Weiß ich tatsächlich nicht, ob man es machen muss. Also wie gesagt, ich glaube, da ist schon noch relativ viel auf allen Ebenen, was die Kreuzfahrtanbieter unternehmen können. Wir hatten ja vorhin im Positiven über den Personalaufwand, der beibehalten wurde, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet hatte, gesprochen. Gleichzeitig wird immer wieder über die Arbeitsbedingungen für die Crews heftig diskutiert. Da scheint mir immer noch nicht der Fokus wirklich drauf zu liegen. Also das heißt, das sind schon noch eine ganze Reihe von externen und internen Faktoren, an denen es sich lohnt, permanent jenseits des Marketings zu arbeiten.
Das heißt, dein nächster Urlaub führt dich auf ein Kreuzfahrtschiff?
Nein, nach Barcelona.
Ah, ja. Also, ihr Lieben, das ist der Spoiler nochmal zum America's Cup, ja? Dann sag's nochmal, wann genau findet der America's Cup statt?
Ab September segeln die deutschen Junioren und die deutschen Frauen den America's Cup vor Barcelona.
Ja, wenn das nicht mal ein Veranstaltungshinweis ist, ja.
Definitiv.
Zum Ende unserer heutigen Folge, lieber Karl-Christian, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Heute über den größten Kreuzfahrtkonzern der Welt, The Royal Caribbean. Wie gesagt, ja, als Einzelunternehmung betrachtet, nicht als Gruppe. Da wäre natürlich Carnival auf Platz 1 mit einem Marktanteil von über 50%. Aber das haben wir nun hinlänglich geklärt. Googelt einfach mal die Icon of the Seas, ja.
Lohnt sich. Und wir stellen ein Bild halt.
Schaut sie euch an. Das ist echt ein brutales Schiffchen. Und ich bin auch sehr zwiegespalten, ob ich mit meiner Familie mir das antun wollen würde oder nicht. Manches spricht dafür, einiges dagegen. Und über Seekrankheit haben wir ja noch überhaupt nicht gesprochen. Ja,
ja, das dürfte aber kein Thema sein.
Warum denn?
Bei den Stabilisatoren.
Ist also das so?
Die Boote haben extreme Stabilisatoren.
Da also habe ich schon irgendwelche anderen Social-Media-Videos gesehen. Ja. Überschwappende Pools, umhergleitende Sonnenliegen und so weiter.
Das war wahrscheinlich der Adventure Day.
Vermutlich. Ach, wie böse. Mein Lieber. Also, herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank für euer Interesse. Ihr Lieben, schreibt uns gerne euer Feedback an unsere LinkedIn-Profile Karl-Christian Bay oder Rolf Benzmann. Natürlich könnt ihr auch in den Kommentaren dieses Podcasts schreiben. Abonniert ihn gerne, aktiviert das Glöckchen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euch alles Gute und passt auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.